Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Tschechische Reaktionen auf die Wahlen in Ungarn, bei denen der Orbán-Kontrahent Modja gewinnen konnte, auch darüber berichten wir heute bei Radio Prag International. Ich bin Ferdinand Hauser und begrüße Sie herzlich zu unserer Sendung von Montag. Neben dem Blick nach Budapest gehen wir heute der Frage nach, ob die gedeckelten Spritpreise der Regierung in Prag Wirkung erzielen. Und wir stellen Ihnen das Programm des Festivals Dvořákova Praha vor. Zunächst aber die aktuellen Meldungen heute mit Daniela Honigmann. Die Nachrichten.
Der tschechische Premier Andrej Babiš hat Peter Madia am Montag zum Sieg bei den ungarischen Parlamentswahlen gratuliert. Babiš sagte, er respektiere das Wahlergebnis und freue sich auf die Zusammenarbeit. Zuvor hatten bereits die Vertreter der tschechischen Opposition Madia zum Wahlsieg gratuliert. Außenminister Petr Maczinka äußerte, Tschechien habe mit Viktor Orbán einen Verbündeten in der EU verloren. Das tschechische Kabinett hat sich am Montag auf einen Gesetzesentwurf geeinigt, der künftig die Regulierung der Benzinpreise durch Verordnungen der Regierung ermöglichen soll. Darüber informierte Finanzministerin Alena Schillerová auf X. Mit dem Gesetzesvorhaben reagiert die Regierung von Premier Andrej Babiš auf die sprunghaften Preisanstiege im Zuge des Iran-Krieges. Seit vergangener Woche legt das Finanzministerium täglich die Höchstpreise für die Tankstellen im Land fest. Das neue Gesetz soll laut Schillerová im Eilverfahren verabschiedet werden. Mehr zum Thema hören Sie in unserem heutigen Tagesecho gleich im Anschluss an die Nachrichten. Die Stammaktien der tschechischen Rüstungsfirma Colt.cz sind von der Amsterdamer Börse angenommen worden. Der dortige Handel soll am Mittwoch aufgenommen werden, wie das Unternehmen am Montag der Presseagentur CTK mitteilte. Die Aktien der Gruppe Colt.cz, die bis 2022 unter dem Namen CZG Česká zbrojovna firmierte, sind bereits an der Prager Börse erhältlich. Dort war die Firma im Juni 2020 eingestiegen. Škoda Auto hat im ersten Quartal 2026 weltweit rund 272.000 Fahrzeuge verkauft. Damit lag der internationale Absatz des tschechischen Autobauers um 14% höher als im Vorjahreszeitraum. Diese Zahlen veröffentlichte der Mutterkonzern Volkswagen am Montag. Das gesamte Unternehmen verzeichnete hingegen einen Rückgang von 4%. Die Statistiken besagen zudem, dass Škoda den Absatz von E-Autos sogar um 92% erhöhen konnte. Weltweit verkaufte die tschechische Firma im ersten Jahresviertel rund 51.800 Elektrofahrzeuge. In der Atmosphäre über Tschechien befindet sich gerade eine vergleichsweise große Menge an Sahara-Staub. Darum kann das Wetter dieser Tage kühler sein und der Himmel bedeckter, als es in den Vorhersagen heißt. Darüber informierte das tschechische Hydrometeorologische Institut am Montag auf X. Der feine Sand aus Nordwestafrika wird derzeit in den höheren Schichten der Erdatmosphäre vor allem über dem Gebiet von Tschechien registriert. Dies werde laut Institut noch ein paar Tage lang so sein. Sollte es regnen, kann der Sahara-Staub hierzulande auch auf die Erde gelangen. Na, dann schauen wir mal, ob sich die Wetteraussichten erfüllen. Am Dienstag soll es in Tschechien bedeckt und regnerisch sein. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 13 bis 18 Grad.
Die Partei Tiso von Oppositionsführer Peter Modja hat die Parlamentswahl in Ungarn deutlich gewonnen. Wie reagieren tschechische Politiker auf den Machtwechsel? Und was könnte er für die bilateralen Beziehungen bedeuten? Markéta Kachlíková fasst zusammen.
Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel hat die große Bedeutung der Parlamentswahl in Ungarn hervorgehoben, die nicht nur bei den Wählern, sondern auch in Europa und Übersee auf außerordentliches Interesse gestoßen sei. Auf X schrieb er, Zitat,
Ich gratuliere dem Wahlsieger Peter Madjar und seiner Partei TISA. Ich begrüße es auch, dass Viktor Orbán seine Niederlage umgehend eingestanden und seinen Wechsel in die Opposition bekannt gegeben hat. Die Demokratie hat in Ungarn gesiegt. Das Volk wollte eine Änderung und europäische Ausrichtung. Das sind gute Nachrichten für Europa.
Auch Tschechiens Premier Andrej Babiš hat am Montagmorgen Peter Madjar zum Wahlsieg gratuliert. Er schrieb auf X, Zitat,
Es war sicherlich nicht einfach, sich einem so starken Gegner wie Viktor Orbán zu stellen, doch er hat das Vertrauen der Mehrheit der Ungarn gewonnen und weckt große Hoffnungen und Erwartungen. Er darf diese nicht enttäuschen.
Er freue sich auf die Zusammenarbeit, schrieb Babiš weiter. Der Premier hob hervor, die Beziehungen zwischen Tschechien und Ungarn seien eng und er werde stets konstruktiv mit demjenigen zusammenarbeiten, für den sich die Wähler entscheiden. Außenminister Petr Maczinka bedauerte gegenüber dem TV-Sender CNN Prima News, dass Tschechien in Viktor Orbán einen Verbündeten in der Europäischen Union verloren habe. Seiner Meinung nach wird aber Magyar an die konservative Politik von Orbán anknüpfen. Der Abgeordnete Patrick Nacher von der Regierungspartei ANO äußerte noch vor Bekanntgabe des Endergebnisses gegenüber dem tschechischen Rundfunk:
Ich traue mich zu sagen, dass die Beziehungen gleich bleiben werden, unabhängig davon, wer die Wahlen gewinnt. Ich freue mich insbesondere darauf, dass die Zukunft der Visegrad-Gruppe mehr akzentuiert wird.
Die tschechische Opposition begrüßte das Wahlergebnis. Dem Parteichef der Bürgerdemokraten Martin Kupka zufolge schlägt Ungarn nach 16 Jahren ein symbolisches neues Kapitel auf. Nach vielen Jahren der Annäherung an den Kreml und umstrittener Schritte gegenüber den europäischen Partnern beginne nun eine Zeit, in der Ungarn die Zusammenarbeit innerhalb Europas wieder stärken werde, so Kupka. Der Vorsitzende der Bürgermeisterpartei Stanvi Trakuschan bezeichnete den Sieg der Opposition als eine Rückkehr Ungarns nach Europa.
Der Sieg ist riesig, wohl größer als erwartet. Er zeigt, dass Orbán besiegbar ist, auch wenn dies seit vielen Jahren unmöglich schien.
Tschechische Regierungspolitiker hatten vor der Wahl ihre Unterstützung für Viktor Orbán bekundet. Milena Hrdinková ist Beraterin des Premiers für EU-Angelegenheiten. Wie sieht sie den Machtwechsel und dessen Folgen für die tschechisch-ungarischen Beziehungen?
Viktor Orbán war ein sehr starker Politiker mit ausgeprägten Instinkten. Und die Staatschefs Tschechiens und Ungarns hatten vieles gemeinsam. Ich glaube, dass Ungarn und Tschechien eine gemeinsame Basis haben, die auch mit dem neuen Ministerpräsidenten Magyar gesucht werden wird. Der Kurswechsel wird meiner Meinung nach in vielen Bereichen nicht so radikal ausfallen. Er bietet aber eine große Chance für einen Neustart der Visegrad-Gruppe. Ich bin überzeugt, dass wir in Pieter Magyar einen starken Verbündeten finden werden.
Der in Prag lebende slowakische Journalist Arpad Šoltes kommentierte im tschechischen Rundfunk die Aussichten für die künftige Zusammenarbeit innerhalb der Visegrad-Gruppe sowie die Beziehungen zwischen Prag und Budapest. Diese werden laut ihm pragmatisch sein und auf Arbeitsebene gepflegt werden. Der Journalist hob hervor, dass der erste Auslandsbesuch Magyars nach Polen führen soll.
Denn Pieter Magyar versteht im Unterschied zu Andrej Babiš sehr gut, dass die Visegrad-Gruppe ohne Polen absoluter Unsinn ist. Wenn es ihm gelingt, die Beziehungen mit Polen zu erneuern und Andrej Babiš auf seine Seite zu ziehen, wird es reichen, die Slowakei abzuschneiden und ein reduziertes Dreierbündnis zu bilden, beziehungsweise in Verbindung mit Österreich zu treten. Die Politik von Pieter Magyar wird ziemlich konservativ sein. Daher muss Andrej Babiš keine allzu großen ideologischen Manöver machen, um mit ihm zusammenarbeiten zu können. Und Pieter Magyar wird mit jedem kooperieren, der für ihn nutzenbringend sein kann.
Die gestiegenen Spritpreise an den Tankstellen wegen des Iran-Kriegs haben auch in Tschechien viele Autofahrer verärgert. Die Regierung Babiš hat deswegen gehandelt. Sie hat die Margen der Händler gedeckelt und gibt jeden Tag einen Maximalpreis vor. Ob das geholfen hat, darüber hat sich Till Janser informiert.
Die Börsenpreise für Rohöl schwanken täglich, je nachdem, wie sich gerade die Lage im Konflikt zwischen den USA und dem Iran darstellt. Am Montag stiegen sie, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Blockade von iranischen Häfen angekündigt hat. Ende vergangener Woche waren die Preise hingegen um ein Fünftel gesunken, als sich Washington und Teheran auf eine Feuerpause geeinigt hatten. Damit die Händler auch Preissenkungen an die Kunden weitergeben, hat die tschechische Regierung einen Kontrollmechanismus eingeführt. So ist die Marge der Händler bei Sprit auf 2,50 Kronen, umgerechnet rund 10 Euro Cent, begrenzt. Zudem legt das Finanzministerium seit vergangener Woche jeden Tag einen Maximalpreis für Diesel und Benzin fest. Und die Einhaltung wird regelmäßig kontrolliert.
Derzeit werden täglich rund 50 Kontrollen durchgeführt, und zwar an Tankstellen, sowohl an den Autobahnen als auch in den Städten und im Umland. Zudem werden zweimal am Tag die Daten der Tankkarten CCS analysiert. Und bei jeglichem Verdacht auf einen Verstoß gegen die Deckelung werden die Kontrolleure gesondert ausschwärmen, um die Lage vor Ort zu überprüfen.
Erläuterte der Sprecher des Finanzministeriums Stefan Foss am Montag in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks. Zu Diskussionen hat vor allem die Festlegung der Maximalpreise geführt. Diese werden täglich um 14 Uhr für den darauffolgenden Tag bekannt gegeben. Laut den Kritikern lag die Obergrenze für die Preise bisher mal zu hoch, mal zu niedrig. Am Gründonnerstag wurde zum Beispiel die Deckelung für das gesamte Osterwochenende vorgegeben. Allerdings stiegen am Freitag an den Börsen die Preise wieder stark an. Deswegen blieben einige kleinere unabhängige Tankstellen sogar geschlossen. Die Obergrenze sei unterhalb der Kostengrenze angesetzt gewesen, deswegen habe man nicht geöffnet. Man werde doch nicht etwas anbieten, bei dem man Verluste mache, reagierte beispielsweise Petr Chadim, der eine Tankstelle im südmährischen Hustopeče betreibt. Pavel Peterka ist Hauptwirtschaftsexperte der Investmentgesellschaft XTB. Der Ökonom ist nicht überzeugt von den Regierungsmaßnahmen zur Deckelung der Spritpreise.
Allgemein sind die Maximalpreise glücklicherweise eher hoch eingestellt. Deswegen ist es nicht dazu gekommen, dass Tankstellen flächendeckend den Verkauf eingestellt haben, obwohl es am Freitag und Samstag solche Einzelfälle gab. Stattdessen hatten zahlreiche Tankstellen zunächst niedrigere Preise und mit der Einführung des Maximalpreises haben sie diese bis an die Obergrenze angehoben, anstatt sie zu senken, was eigentlich der Effekt der Deckelung hätte sein sollen.
Petr K. präzisiert, dass an den Autobahnen die Preise tatsächlich gefallen, an den unabhängigen kleineren Tankstellen in den Städten und auf dem Land hingegen gestiegen seien. Auch wegen solch unerwünschten Effekten kritisieren zum Beispiel die oppositionellen Bürgerdemokraten die Spritpreisregulierung. Sie schlagen stattdessen eine Senkung der Verbrauchssteuer auch bei Benzin vor, was das Kabinett bisher nur bei Diesel umgesetzt hat. Doch Tomio Okamura, der Vorsitzende der Regierungspartei Freiheit und direkte Demokratie, verteidigte die Deckelung. Laut Okamura liegt der Preis für den Sprit in Tschechien auf dem Niveau von Polen und der Slowakei und ist deutlich billiger als in Deutschland und Österreich. Bei der Kabinettssitzung am Montag wurde zudem ein neues Gesetz auf den Weg gebracht. Mit diesem soll es der Regierung ermöglicht werden, einfach per Verordnung die Spritpreise zu regulieren. Finanzministerin Alena Schillerová.
Das Gesetz wird uns erlauben, mit der Regulierung fortzufahren, wann immer sie gebraucht wird. Das gilt für jede weitere Regierung und für jede mögliche Krise. Deswegen erwarten wir eine starke Unterstützung durch das Parlament.
Eine vergleichbare Regelung gilt in Tschechien schon für die Strom- und Gaspreise. Sie wurde 2022 von der Vorgängerregierung unter dem Bürgerdemokraten Petr Fiala eingeführt.
Und nach diesen Themen aus der Politik geht es bei uns nun weiter mit Kultur. Das Musikfestival Dvořákova Praha findet im September in der tschechischen Hauptstadt statt. Die Veranstalter haben vor kurzem auf einer Pressekonferenz das Programm vorgestellt und der Kartenvorverkauf läuft bereits. Martina Steinbergova hat mit Festivaldirektor Jan Simon gesprochen und das Interview hören Sie im folgenden Kultursalon.
Ja, Herr Simon, wohin führen diesmal die Schritte der Teilnehmer dieser sogenannten Ouvertüre auf Dvořáks Spuren?
Wir haben fast alle Adressen, die angehend Dvořák entstehen können. Wir sind fast mit den Themen erschöpft. Aber wenn es zumindest einen Platz gibt, wo es sich noch lohnt, zurückzukommen, dann ist das Prag. Prag ist am stärksten mit Dvořáks Leben verbunden. Und Dvořák hat viele Werke, also seiner Werksverzeichnis, in Prag komponiert. Oder die Ideen für die Werke sind in Prag entstanden. Und dadurch haben wir uns entschieden, dass wir andere Orte als vor ein paar Jahren wieder besuchen werden.
Welche Orte oder welche Kirchen gehören dazu beispielsweise?
Das ist die Stephanskirche, das ist um die Ecke von seiner Wohnung in Zsidná 14, ebenso wie St. Ignazkirche. Aber es gibt mehrere Orte, wo Dvořák im Privat sehr gerne hingegangen ist und wirklich seine Gedanken präzisiert hat.
Wird es einen Residenzkünstler oder Künstlerin geben, diese?
Es ist bei uns nicht der Regel, aber für dieses Jahr haben wir entschlossen, die frische Preisträgerin von Antonín Dvořák Preis, die Sängerin, Mezzosopranistin Magdalena Kožená, für die Residenz vom Festival berufen.
Wird es dieselben Programmreihen weitergeben, die es schon in der Vergangenheit gegeben hat?
Ja, es gibt die Standardreihen wie Dvořák Collection, Kammermusikreihe, Reihe der Tschechischen Philharmonie, die sogenannte Weltorchester. Und ab und zu organisieren wir auch die Reihe Opera in Konzert für die konzertante Aufführung der Oper, die normalerweise man auf den Bühnen der Opernhäuser verfolgen kann.
Welche Oper steht diesmal auf dem Programm?
Diesmal haben wir Dvořáks Jakobin ausgewählt. Es gehört zu den bekanntesten Operas von Dvořák, obwohl und teilweise erstaunlicherweise es ist nicht so häufig eingeführt, wie man erwarten würde.
Ist die Oper auch im Ausland bekannt?
Behaupte nicht. Ich glaube, ich habe starken Zweifel, weil ich habe mir die Saisonen der Opernhäuser in Deutschland oder in Österreich angeschaut und ehrlich gesagt habe ich nichts gefunden.
Wird es diesmal wieder diese Konzerte ohne Schlips, ohne Krawatte geben?
Ja. Wir haben einen Riesenerfolg letztes Jahr im Festival damit notiert und dadurch haben wir uns entschieden, auch in diesem Jahr dieses Projekt fortzusetzen. Und es werden sich drei Konzerte abspielen. Für mich der Schlager von dieser Reihe ist die Begegnung von Jazzpianisten Brett Meldau mit dem Klassiker Kirill Gestein, aber das ist nur so eine oberflächliche Betrachtung der Situation, weil ursprünglich Kirill Gestein hat Berklee Institut in den USA studiert, wo man hauptsächlich Jazz studiert. Und erst danach ist er mit ernsthaftem Studium von Klassik angefangen. Und bei Brett Meldau ist das genau umgekehrt. Und es gibt noch anderes Konzert mit den 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker, die im Rudolfinum im Dvořák-Saal auftreten werden und ein drittes Konzert, quasi ein Clubkonzert. Es wird sich ein Konzert im Theater X10 geben, wo der Ensemble Classic mit der Untertitel Brassissimo auftreten wird. Ja.
Wer versteckt sich hinter dem Brassissimo?
Das sind meistens die Mitglieder von den besten deutschen Orchester wie Bayerische Symphonieorchester, Bayerische Rundfunk Symphonieorchester oder weiteren bedeutenden Orchester aus Deutschland. Und die spielen, es fängt mit der Klassik an, aber auch verschiedene Bearbeitungen für den Brassensemble, mit der Begleitung von Schlagzeug.
Sie haben auch die Orchesterreihe erwähnt. Welche berühmten Orchester werden erwartet?
Rundfunkorchester haben wir nur Rundfunkorchester des tschechischen Rundfunks, der sich an seinen 100. Jubiläum erinnern wird, aber die ausländische Orchester haben wir wirklich aus der Topklasse. Das Festival wird von Philharmonica della Scala unter Riccardo Chailly mit der Solistin Julia Hagen eröffnet. Dann tritt das Orchester der Zürcher Tonhalle aus mit Paavo Järvi und mit dem tschechischen Geiger Josef Spacek. Und der Highlight ist die Gastierung von Wiener Philharmoniker unter Tugan Sokiev, und als die Solistin wird sich die dreimalige Preisträgerin von Grammy Award, Geigerin Hilary Hahn, im Dvořák Violinkonzert vorstellen.
Und die Tschechische Philharmonie wird auch nicht fehlen.
Die Tschechische Philharmonie hat eigene Konzertreihe und wird sich mit drei Konzerten während dem Festival dem Publikum vorstellen. Mit dem ersten Konzert unter Semyon Bičkov kommt auch der tschechische Debüt von Wunderpianisten Yun-Chan Lim, der erste Preisträger von Van Cliburn Competition in USA. Dann zweites Konzert wird im Rahmen der Residenz von Magdalena Kožená unter dem Titel Una Festa Barocca, die Verehrung von zu Vivaldi und Händel, repräsentieren. Und zum Schluss des Festivals am 23. September wird die Tschechische Philharmonie mit der Dirigentin Elim Can auftreten, und als Solist wird sich der andere Grammy-Preisträger Geiger Gil Shaham im Prokofjew-Konzert vorstellen.
Dvořák z Praga, also das Festival arbeitet mit Concertino Praga zusammen, das in diesem Jahr 60 Jahre des Bestehens feiert. Wie ist Ihre Erfahrung mit diesem Wettbewerb? Das ist interessant, dass in der Jury jetzt ehemalige Preisträger sitzen.
Das sollte eigentlich auch, ich meine, wenn die ehemalige Preisträger als die Mitglieder der Jury mitwirken, das ist eigentlich eine Kurzfassung, das ist Sinn des Wettbewerbs, weil die Leute kamen durch den Wettbewerb, haben die Erfolge nicht nur bei Concertino, aber weltweit notiert und haben große Karrieren gemacht. Ich kann nennen Dmitri Sitkovetsky, Lars Vogt, Isabel Faust. Es gibt einfach viele von Weltsolisten, die ihre Karrieren gerade bei Concertino Praga angefangen haben. Julian Rachlin. Und es ist so nett, wenn die dann zurückkehren, um die Nachfolger nicht nur zu bewerten, aber ermutigen zu weiterer Arbeit und weiterer Karriere. Und wir lieben den Wettbewerb, und ich muss so sagen, auch die Atmosphäre, die mit der Jury verbunden ist, und auch mit den Teilnehmern, die hier wie eine Familie funktionieren, das ist etwas, was man nicht wiederholen kann, oder es ist schwer zu beschreiben mit den Worten, das muss man einfach erleben.
Soweit das Interview mit Jan Simon. Wenn Sie das Festival Dvořáková Praha besuchen wollen, dann können Sie bereits jetzt Karten erwerben. Und das Festival findet dann im September, genauer vom 5. bis zum 23. September statt. Und für heute war es das von Radio Prag International. Ich bin Ferdinand Hauser und danke für Ihr Einschalten. Vielleicht ja schon bis morgen. Na slyšenou.